Und deswegen meine ich, sind diese Skandale oft auch Kommunikationskrisen. Das heißt, dann gelingt es nicht, Kommunikation einzufangen, da gelingt es nicht, irgendwie Kommunikation zu steuern. Und das führt dann dazu, dass dann bestimmte Sachen eine Dynamik, eine Eigendynamik entwickeln, die dann schwer einzufangen ist.
Mahlzeit.
Herzlich willkommen, es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich bin heute mit Stefan Marscher hier. Er ist Professor, Doktor und an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und da habe ich gefunden, dass du seit 2010 Professor für Politikwissenschaften bist und mit einem Schwerpunkt von politisches System Deutschlands. Die erste Frage, die ich an dich habe, hat aber nichts damit zu tun, sondern, weil, weißt du noch, was du werden willst, als du klein warst?
Ja, glaube nicht Politikwissenschaftler, sondern war wahrscheinlich irgend so was Klassisches. Ne? Ich glaube, eine Zeit lang wollte ich mal Lehrer werden. Kann auch sein, dass mal so Baggerfahrer dabei war oder ähnliches. Also ganz unterschiedliches. Also auf jeden Fall nicht das, was ich jetzt mache.
Also Lehrer ist ja schon sehr nah an dem, was du jetzt gerade machst. Baggerfahrer jetzt nicht, aber ist meiner Meinung nach, es gibt ja immer noch später die Möglichkeit, sich umzuschulen, theoretisch. Aber auf jeden Fall, wir reden heute über ein bisschen über den Einfluss von Skandalen auf Wahlen hier in Deutschland, aber vielleicht auch ein bisschen über die EU. Und meine erste Frage ist, wie blicken Sie jetzt auf das Aus der Ampelregierung?
Ja, das Aus der Ampelregierung hat ja erst einmal dazu geführt, dass wir jetzt in sehr unruhigen Zeiten leben in Deutschland, nämlich dass ganz schnell eine Bundestagswahl stattfinden musste, die ja so nicht geplant war, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Und das hat, glaube ich, viele auch unter Druck gesetzt, insbesondere die Parteien, jetzt schnell Programme aufzusetzen, Listen zu machen mit ihren Kandidierenden und ähnliches. Also das hat alles doch sehr für Unruhe gesorgt, für etwas, was halt so vielleicht nicht erwartet worden ist. Wenn man auf das Ampel-Aus nochmal insgesamt schaut, dann ist es etwas, was sich natürlich in den letzten Monaten schon ein wenig abgezeichnet hat. Also insofern war es nicht so ganz überraschend am Ende, aber es war dann trotzdem so, dass der Moment, an dem das passiert ist, auch ein Tag war, der ja ganz besonders war. An dem Tag ist ja klar geworden, dass Trump wiedergewählt worden ist als Präsident. Abends gab es dann das Ampel aus. Das war schon ziemlich viel für einen Tag an Neuigkeiten und an Nachrichten. Und ja, aber wenn man sich die Zeit vorher anschaut, das Ende der Ampel war schon so, dass sich das schon abzeichnete, dass da viele Probleme sind und dass es vielleicht dann doch nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Koalition auseinanderbricht.
Wie hat sich das Aus der Ampel auf deine Arbeit beeinflusst?
Ja, intensiv. Also wenn man jetzt, wie ich jetzt, zuständig ist für das Thema politisches System Deutschlands, dann ist ja jede Bundestagswahl schon eine Ausnahmesituation. Da gibt es ganz viel zu machen, man möchte viel forschen, man wird auch viel gefragt, man kriegt viele Anfragen, Medienanfragen, nicht nur übrigens aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland, aus den USA, aus Australien und anderen Orten. Und seit dem Ampel aus und seitdem klar ist, wann die Bundestagswahl ist, gibt es wahnsinnig viel zu tun. Ich bin auch noch eingebunden in einem Projekt. Das Projekt Wahl-O-Mat, das ist ja ein Tool, was vielleicht viele kennen und was tatsächlich dann jetzt auch für diese Wahl wieder an den Start gehen soll. Und da bin ich wissenschaftlicher Begleiter im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ja, das ist etwas, was mich jetzt in den letzten Wochen, noch heute nebenbei und wahrscheinlich auch morgen, sehr, sehr intensiv beschäftigt. Also es gibt viel zu tun, wahnsinnig viel zu tun, wenn man an dem Thema dran ist. Und jetzt wird auch vieles verdichtet zu tun sein. Wir hatten ja eher so auf Monate gesetzt, die wir noch vor der Bundestagswahl hatten. Und jetzt sind es nur noch Wochen gewesen. Also alles ist so ein bisschen zusammen dann geschraubt worden jetzt auf diese kurze Zeit, und das ist schon besonders.
Was war oder beziehungsweise ist deine konkrete Aufgabe beim Wahl-O-Maten gewesen? Das kann ja auch interessant für manche Zuhörer sein, da der Wahl-O-Mat ja jedes Mal eine junge Redaktion von bis 27-Jährigen hat. Und was war so deine Aufgabe da?
Ja, also meine Aufgabe oder auch die Aufgabe meines Teams, wir machen ja gemeinsam hier in einem Team Wahl-O-Mat-Forschung in Düsseldorf, ist es, dass wir diesen Prozess der Thesenentwicklung begleiten. Das heißt, wir erstellen Materialien für die Workshops. Wir sind dabei, wenn Thesen diskutiert werden, wenn Thesen dann auch ausgewählt werden, und bringen da unsere wissenschaftliche Expertise und unsere Erfahrung mit sehr, sehr vielen Wahl-O-Mat-Versionen ein. Ich mache das schon seit 2003, das ist also ungefähr mein 65. Wahl-O-Mat, den ich mit begleite. Und von daher versuche ich auch so ein bisschen diese Erfahrung aus den letzten Jahren, aus den bisherigen Valomat-Versionen dann auch in diesen Prozess mit einzubringen. Und darüber hinaus sind wir noch in der Valomat-Forschung forschungstätig. Das heißt, wir machen Umfragen, wir schauen uns an, wer den Valomat nutzt, warum der genutzt wird und ähnliches. Und haben in dem Zusammenhang auch so ein Forschungsnetzwerk gegründet, ein internationales, in dem sich Menschen zusammenfinden, die in anderen Ländern auch sich mit solchen Tools beschäftigen.
Du hattest ja schon gerade vom Ampel, also ich habe gerade vom Ampel ausgesprochen, und wir haben auch ein bisschen über die FDP geredet. Und würdest du sagen, also es spekuliert ja im Raum, dass die FDP voreilig schon darüber geplant hat, die Koalition zu zerbrechen zu lassen, würdest du sagen, dass der Bruch der FDP mehr geschadet hat, als sie geholfen hat?
Naja, vielleicht sogar die Umstände, wie dieser Bruch dann abgelaufen ist. Insbesondere die Tatsache, dass dann nach dem Bruch dieses Papier dann veröffentlicht worden ist oder bekannt geworden ist, in dem ja dann deutlich wurde, dass die FDP hier einen mehr oder weniger geheimen Plan auch hatte, die Ampel zerbrechen zu lassen und das auch noch in einer Form mit Begriffen, die einfach nicht angemessen waren in dem Kontext. Also das war, glaube ich, schädlicher als der Bruch selbst. Es ist so, dass diese Diskussion, die danach geführt wurde über die Unzuverlässigkeit der FDP und die Tatsache, dass sie hier vielleicht so ein Zwei-Ebenen-Spiel gemacht hat, die ja dann doch auch dazu geführt hat, dass die Partei insgesamt auch in den Umfragen nicht gut performt. Es ist ihr nicht gelungen, aus diesen Umfragen rauszukommen, aus dem Umfragetief, das sie zurzeit hat bei rund 4%. Und das macht ja deutlich, dass die FDP vielleicht dann doch eher Schaden genommen hat von dem konkreten Ampel aus, als davon profitiert hat.
Wenn das Papier nicht veröffentlicht worden wäre, meinst du, dass es dann anders aussehen würde für die FDP jetzt?
Na, vielleicht nicht grundlegend anders, aber ich denke, dass zumindest so dieser oh gut, dieser Geruch, dass hier eine Partei nicht zuverlässig war, dass der jetzt nicht so an der FDP hängen würde. Und das könnte schon den einen oder die andere dann bewegt haben, dann sich für oder gegen die FDP auszusprechen. Also da gibt es schon, glaube ich, Bewegung. Ist schwer zu sagen, wie konkret das jetzt aussehen würde, ob das jetzt 2 Prozentpunkte ausgemacht hätte oder ähnliches. Aber man kann schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht völlig spurlos an der FDP vorbeigegangen ist, sondern tatsächlich auch schädlich war für ihre Stellung und sicherlich auch beiträgt dann zu den Umfragewerten, die sie jetzt zurzeit hat.
Zu dem Zeitpunkt war das ja ganz groß in den Medien. Man kann es ja theoretisch ein bisschen als einen politischen Skandal bezeichnen, richtig? Und da wäre jetzt meine Frage, was glaubst du, welchen Einfluss haben politische Skandalen auf Wahlen beziehungsweise auf die Wählerschaft hier in Deutschland?
Ja, also wenn es zu einem Skandal kommt, und das ist ja manchmal auch insbesondere so eine Kommunikationskrise, die dann entsteht rund um einen Vorgang, dann kann das durchaus maßgebliche Auswirkungen haben. Denn das kann dazu führen, dass bestimmte Parteien dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann schlecht dastehen plötzlich, dass sie irgendwie verbunden werden mit bestimmten Vorgängen, die problematisch sind und damit auch vielleicht an Glaubwürdigkeit verlieren. Und wenn Parteien an Glaubwürdigkeit verlieren, ist das etwas, was man bei Wahlen merken kann. Für die Wählerinnen und Wähler ist dieses Thema Glaubwürdigkeit, dass Parteien zuverlässig sind, durchaus wichtig. Wenn man fragt, was ist entscheidend für die Wahl, sind es natürlich Personen und Themen und die Parteien. Aber wenn man bei den Personen beispielsweise ist und fragt, welche Eigenschaft von Personen ist denn besonders wichtig, dann ist es tatsächlich oft ja, das Thema der Ehrlichkeit, der Glaubwürdigkeit. Und wenn die leidet, dann leidet aller Voraussicht nach auch die Partei insgesamt und das Wahlergebnis einer Partei.
Welche Rollen spielen da Medien, soziale Medien, aber auch zum Beispiel Printmedien?
Na, die Medien sind ganz entscheidend in der Art und Weise, wie wir Politik wahrnehmen, sowohl Social Media als auch die traditionellen journalistischen Medien. Und deswegen ist es so, dass was in diesen passiert und was in diesen thematisiert wird, ja unsere Wahrnehmung und auch unsere Bewertung von Ereignissen prägt. Und dann kann es schon sein, dass ein Ereignis dann auch sehr hochgejazzt wird, dann in den sozialen Medien oder auch von journalistischen Medien, was vielleicht gar nicht so entscheidend ist. Also das kann schon sein, dass es hier auch Multiplikations- oder Lautstärke- oder Lautsprechereffekte gibt, die durchaus problematisch sind und die dazu führen, dass am Ende dann doch etwas kritischer gesehen wird und problematischer gesehen wird, als es vielleicht faktisch ist. Und deswegen meine ich, sind diese Skandale oft auch Kommunikationskrisen. Das heißt, dann gelingt es nicht, Kommunikation einzufangen, da gelingt es nicht, irgendwie Kommunikation zu steuern. Und das führt dann dazu, dass dann bestimmte Sachen eine Dynamik, eine Eigendynamik entwickeln, die dann schwer einzufangen ist.
Das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber könnte man theoretisch die Medien dazu nehmen, um diesen Skandal aufzubauschen und das dann als Werkzeug zu benutzen, meine Partei zu zerstören, beziehungsweise ihre Glaubwürdigkeit anzugreifen?
Ja gut, das setzt ja voraus, dass alle Medien gleichermaßen da mitmachen. Also dass es nicht nur irgendwie ein Medium oder auf einer Plattform stattfindet, sondern insgesamt dann ein ganz allgemeiner Trend ist. Und wir haben schon noch immer eine pluralistische Medienlandschaft, in der wir auch unterschiedliche Medien haben, die auch Sachen vielleicht unterschiedlich wahrnehmen und auch zu unterschiedlichen Schlüssen kommen dann, wenn es um solche Ereignisse geht. Also von daher ist es natürlich nicht völlig auszuschließen, dass sowas passieren könnte, aber das ging ja so ein bisschen schon in so Verschwörungserzählungen rein, dass das passieren könnte. Das halte ich für ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, dafür haben wir viel zu viel Pluralismus, viel zu viel Vielfalt auch in den Medien.
Es ist jetzt einmal kurz in unser sehr weit entferntes Nachbarland, Amerika. Würdest du sagen, dass es da schon so weit ist? Besonders dadurch, dass jetzt soziale Medien von sehr großen Tech-Konzernen übernommen wurden, die jetzt auch sehr eindeutig auf eine bestimmte Seite der Politik stehen?
Ja, also Amerika ist schon, glaube ich, ein, ich sag mal, Verdachtsfall und ein Problemfall geworden, was insbesondere die Rolle von Tech-Milliardären ja angeht und der Tech-Elite, die wir da in dem Land haben. Und das ist ja deutlich geworden, auch bei der Amtsanführung von Trump und bei den Sachen, die danach passiert sind, dass es anscheinend hier eine Gruppe von Menschen gibt, die besonderen Einfluss auf die Politik haben. Und das sind diejenigen, die diese sozialen Plattformen mitunter betreiben. Und wenn jemand wie Musk, der halt eine Plattform in seinen Händen hat, durchaus problematische und auch bizarre Sachen macht, dann ist das natürlich schon etwas, was einem besorgen sollte und insbesondere dann, wenn diese Person auch noch direkten Zugang zum Präsidenten, zum mächtigsten Mann in der Welt, wie man sagt, hat, dann ist das schon etwas, was einen nachdenklich stimmt, mindestens, oder halt sogar noch etwas ja, mit Besorgnis erfüllt. Und deswegen ist das, was wir da beobachten, nicht ganz ohne. Gerade weil wir diese Koalition sehen zwischen den Tech-Giganten auf der einen Seite und der Politik, einem Teil der Politik. Und das potenziert die Macht, die im politischen Bereich ist ja nochmal.
Um nochmal zurück zur Glaubwürdigkeit zu kommen. Es gab ja schon mehrere größere Parteiskandale hier in Deutschland. Darunter würde mir jetzt auffallen, als erstes die Cum-Ex- und die Cum-Cum-Skandale, in denen ja auch Olaf Scholz ziemlich eng mit verwickelt war. Wie erklärst du dir, dass trotz dieser Skandale die SPD bei den letzten Bundestagswahlen so gut abgeschnitten hat?
Bei Skandalen muss man ja immer berücksichtigen, inwieweit diese auch transportierbar, vermittelbar und verständlich sind. Und es gibt einige Skandale, Vorgänge, die sind ganz leicht zu verstehen. Beispielsweise eine Ministerin in Urlaub fährt, obwohl eine nationale Notlage ist. Dann ist es etwas, was Menschen leicht verstehen, was man also auch schnell kritisieren kann. Wenn aber jetzt, wie bei den Cum-Ex-Vorgängen, die Sache hochkompliziert ist und selbst Fachleute Schwierigkeiten haben, das zu verstehen oder zu vermitteln, dann ist es etwas, was sich auch nicht eignet für eine einfache Skandalisierung. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt auch bei diesen Vorgängen, dass Cum-Ex dann zwar immer ein Thema ist und auch immer wieder problematisiert wird, aber letzten Endes nicht so ganz leicht vermittelbar ist an der Stelle. Und deswegen kann es auch sein, dass man an solchen Vorgang gar nicht so skandalisiert. Nicht, weil er nicht skandalträchtig wäre, sondern einfach, weil er schlecht darstellbar ist.
Wie gehen die unterschiedlichen Parteien mit Skandalen um? Also kannst du es ungefähr so abschätzen, dass es so Unterschiede gibt, wie die einzelnen Parteien damit umgehen?
Ja, also Parteien Gehen, glaube ich, gar nicht so ganz unterschiedlich mit Skandalen um. Es kommt natürlich immer darauf an, was das für ein Skandal ist und wie man davon betroffen ist und was das für Konsequenzen hat. Also Skandale sind ja dann doch etwas, was halt auch eher punktuell anekdotisch auftaucht. Die unterscheiden sich natürlich auch maßgeblich voneinander, sodass es sehr schwer ist zu sagen, es gibt da so eine Strategie mit Skandalen oder Vorgängen umzugehen. Wir haben jetzt ein Beispiel, ein aktuelles. Da geht es ja darum, dass es dann Anschuldigungen gab gegenüber einem Bundestagsabgeordneten der Grünen, Stefan Gebhardt, und hier sich herausstellt, dass anscheinend hier es auch zu falschen Anschuldigungen gekommen ist, also ein hochkomplexer Vorgang. Und das hat schon auch eine gewisse Skandalisierungspotenzialität. Denn letzten Endes ist es ja hier so, dass man auch in der Frage, wie man damit umgeht, sich nicht ganz als professionell erwiesen hat. Die Grünen haben diese Affäre erstmal ein bisschen runtergespielt. Die Außenministerin sagte, es gehört nicht in ihr Ressort. Der Spitzenkandidat, der Kanzlerkandidat der Grünen sagte, er findet er schlimm, aber ist auch nicht dann zu hören gewesen. Und von daher ist hier auch ein Potenzial da, dass ein solches Skandal dann auch so kurz vor einer Wahl dann durchaus noch in eine Partei hineinwirken kann. Und man sieht selbst eine Partei wie die Grünen, die ja in vielerlei Hinsicht sich auch sehr viel Transparenz dann zuschreiben und Offenheit haben wollen, dass selbst in einer solchen Partei es schwer ist, mit solchen Situationen umzugehen und dann doch ja die Professionalität bei dem Umgang mit einem solchen Skandal nicht immer so da ist, wie man sie erwarten dürfte.
Wie würdest du einschätzen, sollten Parteien am besten mit Skandalen umgehen? Wenn jetzt zum Beispiel eine Partei in Deutschland, es kommt raus, jemand war in irgendeinem Maskendeal zufälligerweise drin, ist natürlich doof, vor allen Dingen, wenn mehrere Personen darin beteiligt sind. Wie könnte man das Vertrauen der BürgerInnen dann wieder herbekommen?
Ja gut, das Entscheidende ist bei solchen Vorgängen Transparenz, ne? Dass man sagt, was ist passiert, dass man versucht, alles entsprechend aufzudecken und dann zu kontrollieren nochmal und dann Konzepte zu entwickeln, wie so etwas nicht mehr passieren kann. Es ist aber oft so, dass in solchen Situationen nur scheibchenweise Aufklärung betrieben wird, also immer so salamitaktikmäßig, so das, was man notwendigerweise sagen muss, das sagt man schon mal, aber versucht möglichst viel noch hinterm Berg zu halten. Und das ist keine Transparenz, die dann hergestellt wird. Und Transparenz ist, glaube ich, dann wirklich das oberste Gebot. Man muss die Sachen klar auf den Tisch legen und vor allen Dingen auch Schlussfolgerungen ziehen, was man daraus lernt und wie man einen solchen Vorgang, einen solchen Vorfall dann zukünftig verhindern möchte.
Also, die Bundestagswahlen sind jetzt schon relativ nah. Am 23. Februar ist es soweit. Welche Partei, würden Sie sagen, hat am meisten vom Ampel aus, gewonnen?
Ja, also von den Umfragen her ist es ja so, dass im Moment die CDU sehr weit vorne liegt und sie war nicht an der Ampel beteiligt und davon profitiert sie natürlich jetzt durch eine relativ stabile Pole Position, also ganz weit vorne. Wobei man sich schon mitunter gewundert hat, warum die CDU nicht noch erfolgreicher ist angesichts der Situation. Davon profitiert haben sicherlich auch Parteien wie die AfD, weil die AfD generell mobilisiert mit Hinweis auf ja, Koalitionen, die nicht funktioniert haben, auf Politik, die ihrer Meinung nach nicht funktioniert hat und das auch entsprechend nutzt, um Stimmen zu machen und Stimmung zu machen dann darüber hinaus. Das BSW ist sicherlich auch in dieser Form nur leicht verständlich, wenn man sieht, welche Probleme die Ampel am Ende hatte. Und dann konnte das BSW schon im letzten Jahr, insbesondere in den ostdeutschen Ländern, sehr erfolgreich dann in diese Lücke reinspringen. Also das sind eigentlich faktisch fast alle anderen Parteien, außer den Ampelparteien, die davon profitiert haben. Insbesondere sieht man die AfD natürlich als Profiteur, die CDU ja, begrenzter Art und Weise.
Können Sie sich vorstellen, was die Gründe sein können, warum die CDU gerade nicht so viel, also nicht mehr Prozente hat?
Die CDU kann sich ja schlecht jetzt darstellen als eine völlig neue Partei. Immerhin war sie 16 Jahre mit der Bundeskanzlerin an der Regierung. Und so ist es relativ schwer zu sagen, der absolute Neustart wird auch mit der CDU möglich sein. Es ist aber so, dass die CDU sich ja auch schon etwas neu aufgestellt hat oder deutlich neu aufgestellt hat, nicht nur mit der Person des Parteivorsitzenden, sondern darüber hinaus auch mit einem neuen Programm, einem Grundsatzprogramm, mit einem Wahlprogramm, das jetzt vorliegt und mit Positionen, die markanter sind als die, die es vorher gab. Und ja, von daher ist es so, dass die CDU jetzt zwar sich erneuert hat, aber vielleicht ist das noch nicht bei den Wählerinnen und Wählern so angekommen, noch nicht so wahrgenommen worden. Und das führt dazu, dass die Union vielleicht derzeit noch nicht als wirkliche neue Alternative zur Regierung wahrgenommen wird. Allerdings muss man schon sagen, über 30% ist ja auch schon ein Wert für eine Partei. Und insofern, wenn sie auf diesem Wert bleibt, wird sie ja auch die nächste Regierung aller Voraussicht nach anführen.
Was ist der größte Skandal, an den Sie sich erinnern können?
Ja gut, international war es ja eigentlich fast schon die Watergate-Affäre, an die man sich erinnern kann. Das ist also der Skandal rund um die Abhöraffäre bei Richard Nixon. Das ist so ein klassischer Skandal, der in der Welt insgesamt halt auch wahrgenommen worden ist. Wir hatten in Deutschland einige Parteispendenskandale, die durchaus maßgeblich waren. Die sogenannte Flick-Affäre, wo es also darum ging, dass Gelder geflossen sind an Parteien. Das war dann rund um die CDU dann auch nochmal ein Thema gewesen. Am Ende oder nach der Kanzlerschaft von Helmut Kohl wurde das thematisiert. Also Parteispendenskandale, das ist etwas, was sehr, sehr stark auch die Geschichte der Bundesrepublik geprägt hat und ja auch die Skandalgeschichte ausmacht. Da gab es noch andere Skandale, beispielsweise die Barschel-Affäre, wo es darum ging, dass in einem Wahlkampf in Schleswig-Holstein mit unfairen Mitteln, mit auch teilweise illegalen Mitteln vorgegangen worden ist. Das sind so Skandale, an die ich mich jetzt wissenschaftlich, aber auch persönlich erinnere.
Und was waren damals die Reaktionen der Öffentlichkeit dazu?
Ja, also auf diese Skandale oder auf diese Vorgänge wurde schon sehr intensiv medial reagiert und unter dem Druck der Öffentlichkeit, auch teilweise ja unter dem investigativen Druck von journalistischen Medien, also wo dann auch Journalisten sich auf die Fährte gesetzt haben und geschaut haben, was steckt eigentlich dahinter, was ist da passiert, ist dann doch einiges dann halt auch öffentlich gemacht worden und öffentlich diskutiert worden und es hat auch zu entsprechenden Konsequenzen geführt. Beispielsweise auch zu parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die dann ebenfalls versucht haben, Licht in das Dunkel zu bringen. Also das sind schon Momente gewesen, in denen sich die Öffentlichkeit nochmal versucht hat zu vergewissern, wo man steht und was da überhaupt passiert ist. Und teilweise waren die Vorgänge ja auch so spektakulär, dass einigen der Atem gestockt hat, als man gesehen hat, was da vorgegangen ist.
Wie beeinflussen jetzt, wenn jetzt zum Beispiel außerhalb im Ausland oder im EU-Ausland politische Skandale passieren, wie beeinflusst das dann die Politik hier in Deutschland? Also siehst du da irgendwie so ein Pattern, wie die Bundesregierung damit umgeht, besonders wenn es um zum Beispiel Wirtschaftshandelspartner geht?
Na gut, also wir sind ja innerhalb der Europäischen Union ja auch gar nicht mehr so allein, sondern wir nehmen natürlich das wahr, was in anderen Ländern passiert. Also auch die Skandale in anderen europäischen Mitgliedstaaten sind ja für uns auch ein Thema und müssen ja ein Thema sein, denn wir arbeiten mit diesen Staaten ja eng zusammen und von daher sind wir auch betroffen und werden berührt von dem, was dort passiert und können uns da nicht einfach wegducken oder können das nicht ohne weiteres ignorieren. Also von daher ist es etwas, was man auch wahrnehmen muss und was teilweise wahrgenommen wird. Es ist immer schwierig, in solchen Situationen sich zu positionieren, ohne gleich so ein bisschen auch interventionistisch zu wirken, nach dem Motto, man mischt sich in Angelegenheiten ein, die anderswo eine Rolle spielen. Das ist also eine gewisse Gratwanderung, die man dann unternimmt als Bundesregierung als politischer Akteur, die es nicht ganz leicht macht, also ja, eine gute Strategie zu entwickeln und zu empfehlen, wie man in solchen Situationen umgeht. Aber man muss sich dazu positionieren, aber man macht das in der Regel sehr zurückhaltend und versucht sich halt auch diplomatisch dann halt auch klug zu verhalten.
Die AfD ist ja eine der Parteien, die sehr viele Politikskandale in den letzten Wochen bzw. Monaten bzw. Jahren hatte. Wie würdest du sagen, haben die Skandale, die da rausgekommen sind, die Prozente der Partei verändert?
Bei der AfD ist auffällig, dass letzten Endes Das, was so an Skandalen deutlich wurde, was auch an Unregelmäßigkeiten innerhalb der Partei, aber auch was an rechtsextremistischen Positionierungen bekannt geworden ist, gar nicht so viel Auswirkungen auf den Erfolg der Partei hat. Also viele Wählerinnen und Wähler sind anscheinend doch der AfD treu geblieben, denn wir sehen relativ stabile Werte in den Umfragen und wir sehen auch bei Wahlen, dass die AfD ja durchaus erfolgreich ist und das trotz der entsprechenden skandalisierbaren Vorgänge, die innerhalb der Partei stattfinden. Und das zeigt, dass mittlerweile die AfD auch über ein gewisses Stammwählerinnenpotenzial verfügen kann. Das heißt, Menschen, die die AfD wählen, nicht weil, sondern obwohl bestimmte Sachen vorfallen innerhalb der Partei.
Kannst du dir Gründe dafür vorstellen?
Die AfD hat sicherlich in einigen Hinsichten eine Lücke im Parteiensystem gefüllt, die wir vorher nicht so gefüllt gesehen haben. Und hat also das, was auch einige Kolleginnen und Kollegen beschreiben, so als Normalisierung dazu beigetragen, dass das deutsche Parteiensystem dem der anderen europäischen Länder ähnlicher geworden ist. Und von daher gibt es hier auch einen gewissen Trend oder eine gewisse Logik zu sagen, ja, die AfD ist in einen Platz oder auf einen Platz gekommen, der vorher nicht belegt war. Und dieser Platz ist so, dass anscheinend auch durchaus eine Reihe von Wählerinnen und Wählern sich dort verorten und deswegen auch die AfD wählen. Darüber hinaus gibt es immer noch Protestwählende. Das heißt, die AfD wird auch von Personen gewählt, immer noch, die damit Protest gegenüber den übrigen politischen Akteuren, Parteien zum Ausdruck bringen wollen oder generell gegen das politische System.
Da würde mich interessieren, wie stellen Sie fest, dass es immer noch Protestwählende gibt, die das machen? Also gibt es Leute, die wirklich offen das so zugeben oder machen Sie da Studien dazu?
Ja gut, also wir sind dann immer angewiesen auf die Befragung von Menschen, die sagen, sie hätten die AfD gewählt. Dann fragt man üblicherweise, aus welcher Motivation heraus. Und dann wird gefragt, ob aus Protest gegenüber den anderen Parteien oder ob man die Inhalte der Partei teilt. Und daran kann man sehen, welche Überzeugungswähler und wie viele Überzeugungswähler es gibt und wie viele Protestwählende sich für diese Partei entschieden haben.
Sie haben ja jetzt gerade eben gesagt, dass trotz der ganzen Skandale, in denen AfD-PolitikerInnen drin beteiligt waren, dass es trotzdem die Prozente nicht runtergebracht habe. Meinen Sie, es gibt dann überhaupt irgendetwas, was diese Partei runterbringen könnte? Weil wenn die Skandale eigentlich relativ den WählerInnen egal sind, dann gibt es ja eigentlich nicht wirklich vieles, was in der Richtung die Partei, woran die Partei dann Punkte verlieren könnte.
Na gut, es kommt jetzt darauf an, ob wir über Protestwählende sprechen oder über Überzeugungswählende. Also wenn es um Überzeugungswählende geht, dann ist es wahrscheinlich schwierig, diese zurückzugewinnen für andere Parteien. Denn diese Überzeugungen, die sie haben, wenn es auch teilweise radikale Überzeugungen sind, die werden sie bei den anderen nicht finden und deswegen werden sie auch die anderen Parteien als nicht attraktiv einstufen. Wenn es um die Menschen geht, die diese Partei aus Protest gewählt haben, dann ist immer noch die Möglichkeit da, dass die anderen Parteien zeigen und beweisen, dass sie bestimmte Themen und Probleme auch angehen können und angehen wollen. Und das ist etwas, was wahrscheinlich tatsächlich auch dazu geführt hat, dass sich Menschen der AfD zugewendet haben, weil sie gesagt haben, diese Partei stellt in einigen Hinsichten nicht mehr die Kraft dar, die anderen Parteien stellen nicht die Kraft dar, die man braucht, um ja, Probleme zu lösen, die für die Bürgerinnen und Bürger wichtig sind.
Okay, danke dir. Also ich werde jetzt durch mit meinen Fragen. Ich würde dir noch die Möglichkeit geben, am Ende irgendwas für unsere Zuhörerschaften mitzugeben, falls du was zu den Wahlen sagen möchtest oder einen Tipp für die Bundestagswahlen als Wählerin. Hast du hier den Space dazu?
Ja, wunderbar. Ja, was ich dann machen werde, ist an der Stelle nochmal kurz Werbung für den Wahl-O-Mat. Der Wahl-O-Mat geht am 6. Februar online. Sind da wissenschaftlich beteiligt am Wahl-O-Mat und habe das ja schon erwähnt und dass das ein wichtiges Tool ist und ein spannendes Tool. Und da kann man sich auch nochmal informieren über Politik, über die Parteien, die zur Wahl stehen, über ihre Positionen. Und ja, würde ich jeden und jede dazu einladen, einfach mal da auf die Seite zu gehen. 6. Februar, wie gesagt, ist er online, steht dann 2 Wochen, rund 2 Wochen dann zur Verfügung und Wahl-O-Mat machen und dann sich informieren und dann natürlich dann am Ende auch zur Wahl gehen. Ich denke, das ist einfach wichtig. Wir sollten das Wahlrecht nutzen. Es gibt viele Menschen in der Welt, die nicht die Möglichkeit haben, wählen zu gehen. Und wenn wir dieses Privileg haben, sollten wir davon auch Gebrauch machen, denn jede Stimme zählt.
Sie stimmen zu, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Ich kann euch auf jeden Fall von unserer Seite auch noch sagen, wenn ihr noch Infos zu den Wahlen haben wollt, Salon 5- auf Instagram oder unsere Podcast. Wir werden in der Wahlwoche sehr viel Input für euch haben. Und danke, dass du heute da warst. Ich würde mich auch von euch verabschieden und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Mahlzeit.